Wenn du jetzt erstes Halbjahr 2023 mit erstem Halbjahr 2022 vergleichst, da hast du bei Kaufobjekten eine Standzeiterhöhung von fast 100% im Schnitt gehabt. Ja, das ist jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist immer so Größenordnung, irgendwas so 80%, ja. 80-100% Erhöhung der Standzeit im Schnitt. Kaufanfragen gehen deutlich hoch über unsere Plattform im Jahresvergleich. Wir machen so zwischen 50 und 60 Millionen Visits im Monat. Abhängig vom Jahr, dann nehmen Scouts ungefähr 40% mehr. Das gesagt, ist es aber natürlich so, dass die Maklerinnen und Makler deutlich mehr bei Scout bezahlen als bei uns. Ja, also im Schnitt ist es so 2 bis 3 Mal so viel. Der Preis pro Lead, ja, oder der Performance-Preis bei Scout ist einfach deutlich höher als der Preis bei uns. Ich habe jetzt nicht gehört, dass Kleinanzeigen zum Verkauf steht. Ich würde es ganz ehrlich gerne kaufen, weil ich glaube, dass wir noch ein stärkeres Bollwerk sein können, zusammen mit Immowelt gegen Scout. Wenn ich jetzt anfangen würde, kuschimmobilien.de zu gründen, da dann halt viel Traffic auf diese Webseite zu bekommen, wäre enorm teuer. Da müsste ich mehrere 10 Millionen, vielleicht sogar mehrere hunderte Millionen an Marketingbudget zur Verfügung haben. Ja? Das heißt, wenn du jetzt mich fragst, ich glaube nicht, dass es ein Unternehmen wie CoStar schaffen wird, in den deutschen Markt zu kommen, nachhaltig, ohne ein hier tätiges Unternehmen zu akquirieren. In Großbritannien gibt es ja sogar den Begriff der Property Ladder, also der Immobilienleiter. Du gehst von klein nach groß. Das würde ich mir für Deutschland wünschen.
Herzlich willkommen zu ImmoKaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Mein Gast heute ist Felix Kusch. Felix ist CEO der Immowelt AG. In unserem heutigen Podcast werden wir über Felix als Manager sprechen, was Immowelt erfolgreich gemacht hat und wie sich der Markt für Immobilienportale in Deutschland weiterentwickeln könnte und natürlich Europa. Vielen Dank, Felix, dass du dir heute die Zeit für den ImmoKaiser Podcast nimmst.
Freue mich sehr, Robert. Hallo.
Wir starten in unserem Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde. Frage Nummer 1 heißt, wie und wo lädst du deinen Akku auf außerhalb deiner eigenen vier Wände?
Ich mache gern Sport. Ja, also ich versuche jede Woche Yoga zu machen mehrmals und ich gehe laufen.
Welche Art von Yoga?
Boah, ich mache das mit so einer App. Ich habe da so eine feste Sequenz, die ich mache, die dauert 24 Minuten, die mache ich 2-3 Mal die Woche.
Herabschauende Hund und der heraufschauende Hund.
Ja. Genau, Downward Dog, Upward Dog, genau, kann ich alles, ja.
Und gibt es bei dir ein Immobilienportfolio, was du hast? Oder vielleicht eine Immobilie, würde auch schon reichen?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Portfolio bezeichnen würde, aber ja, plural, also ich habe Immobilien, ja.
Managst du die selbst?
Ja. Ja, also das sind auch alles, ich habe jetzt keine GmbH oder sowas, ich habe alles natürliche Person, Felix genau, die Mieter, mit denen interagiere ich selbst, ja, wenn da irgendwas ist.
Wenn eine von den Immobilien in einem sanierungsbedürftigen Zustand ist, könntest du da selber aktiv werden?
Nein.
Zum Hörer greifen?
Ja, also ich sag mal so, streichen, ne? Malerarbeiten, das würde ich mir vielleicht noch zutrauen. Aber ansonsten, ich bin handwerklich echt ungeschickt. Und ich habe das große Glück, also die Immobilien, das sind jetzt auch keine 100, über die wir da reden, sondern die paar Immobilien, die ich vermiete in Düsseldorf, da komme ich her, da habe ich ein Handwerker-Netzwerk. Also da habe ich so gute Handwerker, Elektriker, Installateure, die kenne ich. Die wissen, dass ich immer pünktlich zahle und wenn ich ein Problem habe, dann schreibe ich denen eine WhatsApp oder eine SMS und dann kümmern die sich drum, schicken mir dann die Rechnung, dann bezahle ich die Rechnung und dann hat alles, geht alles seinen geordneten Weg, sage ich mal.
Ja, sehr gut. Felix, stell dich doch mal bitte selbst vor, was sollten unsere Hörer über dich wissen?
Ja, also erstmal ist natürlich jetzt, ich bin im Herzen, auch wenn ich jetzt seit Jahren in Berlin wohne, ich bin im Herzen Rheinländer. Wir haben ja auch gerade drüber gesprochen. Ich bin gebürtig aus Düsseldorf, im gleichen Stadtteil geboren, wo auch 1895 Fortuna Düsseldorf gegründet wurde. Also sehr nah sozusagen am Puls von Düsseldorf dran. Aber, das haben wir auch gerade besprochen, meine Großeltern mütterlicherseits, väterlicherseits kommen beide aus Köln und haben einen Großteil ihres Lebens in Köln verbracht. Deswegen habe ich als Kind auch mal sehr viel Zeit in Köln verbracht bei meinen Großeltern und bin immer so zwischen beiden Städten hin und her gependelt und dann, keine Ahnung, auch als Kind dann auf den Dom hochgeklettert und so. Ne? Genau, also im Herzen Rheinländer, jetzt seit einigen Jahren in Berlin. Ja, und ansonsten, ich versuche hier bei der Immowelt, bei Aviv Group viele Dinge anzuschieben. Nebendran habe ich zwei kleine Kinder. Das genieße ich sehr, mit meiner Familie zusammen zu sein und einfach viele neue Dinge zu lernen, aufzusaugen und hier in die Firma hineinzutragen.
Wie alt sind deine kleinen Kinder?
Meine Kinder sind, also mein älteres fast 2 und die jüngere ist 0. Also die wurde jetzt Anfang des Jahres geboren, hat das erste Lebensjahr noch nicht vollendet, deswegen ja, 0 Jahre. Ja. Also 2 kleine Kinder machen natürlich auch viel Arbeit, aber ich finde das unfassbar schön, erfüllend, die Kinder beim Aufwachsen zu sehen. Meine Ältere fängt jetzt gerade an zu sprechen und die Jüngere hat jetzt vor kurzem angefangen zum ersten Mal zu lächeln. Und das ist natürlich auch, sagen wir mal, so unbezahlbar, ne? Wenn dich dann so ein Kind anlächelt und ja, und so auf dich reagiert, ne? Das ist schon was ganz Besonderes.
Ja. Wobei hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass 1+1 bei Kindern nicht gleich 2 ist?
Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Es ist auf jeden Fall, muss immer sehr konzentriert sein. Wenn ich zu Hause bin, bin ich sehr konzentriert, weil immer, ne, man weiß nicht, was die machen, was die als nächstes tun, ob irgendwas kaputt gemacht wird oder so, ne? Und ja, aber ich glaube, das ist jetzt ein Schicksal, das teilen alle Eltern oder zumindest alle Eltern von jüngeren Kindern.
Und es gibt ja ein paar, die das auch vor dir und vor mir auch schon alles hinbekommen haben.
Ja, das denke ich mir auch immer. Aber zum Beispiel bei mir war es so, mein Vater hat gesagt, als ich ein Kind hatte, als meine Ältere geboren wurde, hat er gesagt, ein Kind ist kein Kind. Ja, damals habe ich mich drüber geärgert und mittlerweile habe ich so ein gewisses Gefühl, dass ich weiß, was er meinte.
Ne? Du bist ja bei der Aviv-Gruppe nicht nur CEO von Immowelt, sondern du bist auch noch Senior Vice President Sales International, wenn ich das richtig gelesen habe. Also von daher in einer Doppelrolle unterwegs. Kannst du uns da mal abholen, wie du die Zeit so aufteilst und wo vielleicht auch Schnittmengen sind?
Ja, also erstmal ist es ja sowieso so, dass, sag ich mal, das alles sehr zusammenwächst bei uns, ne? Also die Aviv Group ist in verschiedenen Ländern aktiv und wir versuchen eigentlich diese Länder sehr, ich sag jetzt mal, einheitlich zu steuern, ne? Also in Deutschland, Österreich bin ich sozusagen die Galionsfigur und habe natürlich hier auch die Marktverantwortung. Aber wir versuchen schon viele Dinge, gerade produktseitig, europaweit auszurollen. Ne? Und in dem Zuge gibt es eben dieses Sales Performance Team, das wir jetzt neu ins Leben gerufen haben, wo im Prinzip international unser Vertrieb gesteuert wird. Und man muss sich das so vorstellen wie so eine Art internen Dienstleister. Also das sind halt Kollegen, die machen viele Analysen, die beraten zu unseren internen Vertriebsprozessen. Und was mir sehr am Herzen liegt, dieses Team hat halt auch einen Aspekt, das nennen wir Coaching. Und da geht es darum, dass im Prinzip die Kollegen, die bei uns im Sales arbeiten, Kolleginnen und Kollegen, dass die weiterentwickelt werden. Ne? Also dass wir den on the job erklären, wie kannst du vielleicht ein schwieriges Gespräch anders führen? Was machen andere Kollegen von dir besonders gut? Was kannst du dir da vielleicht abgucken? Wir haben ja auch teilweise dann Kollegen in allen Ländern, die bei uns in den Vertrieb kommen, die haben vorher noch nie Vertrieb gemacht. Also das sind Vertriebstalente, das merken wir, wenn wir die dann rekrutieren. Aber die haben vielleicht ihren allerersten Vertriebsjob. Und dann geht's halt darum, wie kriegen wir die dann möglichst schnell auf ein Level, dass sie unsere Produkte verstehen, dass sie in der Lage sind, selbstständig Vertriebsgespräche zu führen. Und da kommt dann eben dieser Coaching-Aspekt rein, den wir jetzt international mehr und mehr standardisieren werden. Ja, zeitlich, ach du, ich würde sagen, ich habe ja eine Kollegin, die an mich berichtet, die dieses Team führt. Ich würde sagen, das verschlingt im Moment so 25% meiner Zeit.
Und 3/4 bist du
genau, in der Welt. Mache ich CEO. Deutschland, ja. Österreich, genau.
Ja. Und wie tickst du so als Manager, wenn ich jetzt dein Mitarbeiter bin oder wir zusammen in einem Projekt machen? Wie muss ich mich vorbereiten auf die Zusammenarbeit mit dir?
Ja, also ich glaube erstmal, was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir eine Organisation hier haben, die flache Hierarchien hat. Ja, also dass wir sozusagen auf Augenhöhe miteinander reden, egal ob man jetzt Praktikant ist oder ich sage jetzt mal Führungskraft. Ne? Bei mir ist das jetzt auch noch nicht so lange her, dass ich selber Praktikant war. Ich bin jetzt 38. Ich weiß noch genau, wie es ist, wenn du in den ersten Job kommst oder wenn du ein Praktikum machst und das Gefühl hast, hey, dir hört keiner zu, nur weil du Praktikant bist, ja, nur weil du der Jüngste am Tisch bist. Das finde ich nicht so cool. deswegen wirst du halt hier auch sehen, wir sind ja hier in Nürnberg in unserem Büro, dass es keine festen Plätze gibt. Das ist überall so. Hier hat niemand ein Büro, also ich nicht, der Praktikant nicht. Ja? Also gleiches Pech oder gleiches Recht für alle an der Stelle. Was auch dazu führt, dass sich die Teams hier sehr schön mischen. Also du hast dann mal einen Kollegen dir gegenüber sitzen, der macht vielleicht irgendwas im Finance-Bereich, ja, vielleicht in der Buchhaltung. Dann hast du vielleicht mal einen Kollegen dir gegenüber sitzen, der oder eine Kollegin, die im Marketing arbeitet. Und so mischt sich das ganz gut durch. Das ist mir wichtig. Und ansonsten, wie bin ich als Manager? Ich glaube, sehr strukturiert. Mir ist wichtig, dass man halt Termine gut vorbereitet, dass es eine Agenda gibt, dass klar ist, worüber reden wir, dass auch klar To-Dos, sage ich mal, dann nachgehalten werden. Ansonsten würde ich sagen, gebe ich meinem Team sehr viel Freiheit. Ich würde mich so als Spielertrainer sehen. Also in der Regel stehe ich an der Seitenlinie. Wenn mal was anbrennt, renne ich auch mal aufs Spielfeld drauf und wechsle mich ein. Aber grundsätzlich sehe ich das so, das ist ja hier kein Alleinspiel, was ich mache, sondern ich habe ja ein Team. Und dieses Team kann nur wirken und seine Kraft entfalten, wenn ich dem Team Vertrauen schenke und wenn ich nicht sozusagen über die Köpfe von meinen Kollegen, von meinen Kolleginnen hinweg, also das sind jetzt tatsächlich alles Kolleginnen, mit denen ich enger zusammenarbeite, wenn ich über die hinweg irgendwelche Entscheidungen in die Organisation drücke, sondern die müssen ihr Business eigenverantwortlich führen, ob das jetzt Vertrieb ist, Personal, Finanzen, wenn sie meine Unterstützung brauchen oder sich mit mir austauschen wollen, jederzeit gerne. Aber ich kann nicht sozusagen dann so tun, als sei ich der bessere Personalmanager und dann die Kollegin umgehen, die den Personalbereich leitet. Das wäre, glaube ich, fürs Zusammenarbeiten nicht gut. Und deswegen, wie gesagt, ist es wichtig, dass die Kollegen eigenverantwortlich ihren Bereich steuern. Ja.
Ja, und das Strukturierte hast du wahrscheinlich auch ein Stück weit bei deiner vorherigen Position. Du kommst ja aus dem Investment Management, ja, auch so ein Stück weit mitgenommen, ist jetzt auch keine schädliche Grundlage, glaube ich.
Ja, genau. Also ich glaube, jeder Werdegang hat Vor- und Nachteile. Ne? Bei mir ist es halt so, dass ich aus einer sehr zahlengetriebenen, strukturierten Welt komme. Dann gibt's halt andere, die kommen vielleicht dann eher stärker über die Kommunikation, ja, und sind noch vielleicht noch mal ein bisschen bühnenfüllender, ja, als ich das jetzt bin oder als das jetzt Kollegen sind, die eher aus so einer, ich sag jetzt mal, Zahlenecke kommen. Ich glaube, jeder Werdegang hat da Vor- und Nachteile. Und ich denke, was für eine Führungskraft wichtig ist, ist, dass du deine eigenen Schwächen oder deine eigenen Entwicklungsbereiche erkennst, daran arbeitest. Gleichzeitig, glaube ich, ist es so, dass du nie aus jemandem, der völlig introvertiert ist, einen riesig, riesig guten Schauspieler machen wirst, der jetzt dann irgendwie ein Publikum mit tausenden Menschen motiviert. Deshalb ist es dann aus meiner Sicht wichtig, dass einerseits du arbeitest an diesen Entwicklungsbereichen, andererseits holst du dir Leute in dein Team, die bestimmte Themen und Punkte abdecken, die du selber als Person vielleicht nicht so mitbringst.
Ja, ich habe gerade immer noch, weil du dich als Spielertrainer bezeichnet hast, Günter Netzer vor Augen, wie er sich im DFB-Pokalfinale, war es glaube ich, gegen den 1. FC Köln selber eingewechselt hat.
Genau. Und dieses Spiel, ja, um jetzt mal wieder die Brücke zum Rheinland zu schlagen, dieses Spiel hat damals im Rheinstadion in Düsseldorf stattgefunden.
Das wusste ich jetzt. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich wusste, dass Gladbach auch häufiger im Rheinstadion gespielt hat.
Ja, und das alte Rheinstadion gibt's ja leider nicht mehr. Ich glaube, das heißt jetzt mittlerweile Merkur Spielarena oder so ähnlich.
Name.
Hat jetzt zum fünften Mal den Namen gewechselt.
Ja.
Aber ja, auch an der Stelle kann ich immer wieder sagen, Fortuna macht Spaß. Ja, also wer zu Spielen von Fortuna Düsseldorf gehen möchte, den kann ich dazu sehr ermutigen. Das ist ein schöner Verein, macht Spaß.
Ja, also Spaß macht sicherlich auch Immowelt, Immonet und dein Job hier. Was macht denn ihr eigentlich?
Na, wir sind ein Immobilienmarktplatz. Ne? Also im Grunde, wenn du jetzt als Makler, als Privatverkäufer, als Privatvermieter, auch als institutioneller Vermieter mit hunderten Objekten, wenn du Nachfrage für deine Objekte brauchst, sind wir der Ort, zu dem du kommen kannst. Das heißt, du stellst deine Objekte bei uns online und dann kommen Kaufinteressenten, Mietinteressenten, können sich dann halt über die Plattform bei dir melden.
Kannst du uns ein Gefühl für die Größe von eurem Marktplatz geben, zu dem ja nicht nur Immowelt, sondern auch Immonet gehört?
Genau. Also Immowelt, Immonet sind unsere beiden Hauptmarken. Wir haben da nebendran noch kleinere Marken, ja, wie beispielsweise bauen.de. Du hast über diese Plattform hinweg hast du so knapp 60 Millionen Visits im Monat, 6-0. Ein großer Anteil davon kommt über die App. Ne? Und ein weiterer großer Anteil sind mobile Visits, also von mobilen Endgeräten, Handys und so weiter. Und wir haben so, ja, ich würde mal sagen, so eine Hausnummer wäre so 350.000 Objekte, ja, 350.000 Listings. Das fluktuiert immer so ein bisschen. Hat sich jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gegeben der Marktentwicklung erhöht. Ja, aber das ist so eine Größenordnung. Also wir sind schon groß, wir sind auch sehr bekannt. Ne? Markenbekanntheit ist gestützt über 90%. Ungestützt ist die auch, ich sage jetzt mal, Größenordnung 40%. Das heißt also, Menschen kennen Immowelt. Ne? Also auch wenn ich jetzt irgendwo erzähle, ich arbeite bei Immowelt, tut jeder so, als hätte er es schon mal gehört. Und auch wenn es dann natürlich manchmal so sein kann, dass die uns mit unserem Mitbewerb verwechseln, der so ein bisschen so ähnlich heißt. Ne? Also ja. Ich glaube, selbst meine eigene Mutter kriegt das nicht so ganz hin, wo ich jetzt genau arbeite, ob es jetzt Immowelt ist oder ob das Immo irgendwas anderes war.
Es gibt ja regionale Unterschiede, auch wenn es ja natürlich ein nationales, überregionales Geschäft ist. Wo seid denn ihr besonders stark? Also ich habe immer im Kopf, im Norden, da habt ihr besonders starken Footprint und glaube ich so in der Gegend, wo wir jetzt gerade sitzen, im Frankenländler, gibt es noch weitere Regionen?
Ja, also grundsätzlich hast du recht, der Immobilienmarkt ist ein Stück weit lokal ausdifferenziert. Und wenn du jetzt, sag ich mal, so mit dem Finger über die Deutschlandkarte fährst, von Süd nach Nord gehst, gibt's halt so gewisse Bereiche, wo wir stark sind. Also die von dir angesprochenen, alles, sag ich mal, nördlich von Nürnberg in Bayern, alles rund um Hamburg, Schleswig-Holstein. Wenn du dann halt im Süden guckst, in der Bodenseeregion sind wir sehr stark. Rheinland-Pfalz, insbesondere so in Pfalz-Saarland hin sind wir sehr stark. Thüringen sind wir sehr stark. Teile von Hessen, Nordhessen sind wir sehr stark. Und dann gibt es Gebiete, wo traditionell unser Mitbewerb stärker ist, beispielsweise Berlin. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich auch mal bestrebt sind, in Regionen zu wachsen. Wir gehen jetzt just in diesen Tagen raus mit einer großen Kampagne im Rheinland, ja, also mit Fokus sozusagen auf die Rheinschiene, Bonn, Köln, Düsseldorf. Das liegt mir besonders am Herzen, weil ich ja, wie du auch, aus der Region komme und ich überzeugt bin, dass wir da einen enormen Mehrwert liefern können, auch mit den lokalen Spielern und den lokalen Gegebenheiten. Und ich finde auch, dass Immowelt als immer noch, sag ich mal, kleines Unternehmen, agiles Unternehmen, zwar Teil von etwas Größerem, aber das Immowelt sehr gut so ins Rheinland passt. Ja, also so in diese familiäre, das Persönliche, das Verbindliche, auch das, ich sag mal, etwas Lustige des Rheinlands. Ja, wir gehen ja auch immer mit sehr humoristischen Spots raus. Und da wollen wir mal schauen, dass wir im Rheinland jetzt noch weiter angreifen und noch stärker werden, als wir es bisher schon sind.
Verstanden. Wenn man so von außen drauf schaut und sieht Immowelt, Immonet, da fragt man sich so ein bisschen, warum gibt's immer noch beide Brands? Warum ist das nicht zusammengelegt worden? Kannst du uns dazu abholen?
Ja, also Immowelt, Immonet wurden 2015 zusammengebracht. Das waren ja vorher zwei unterschiedliche Unternehmen, auch Konkurrenten. Deswegen war das auch kulturell gar nicht so einfach, wenn du zwei Konkurrenten zusammenführst, die sich jahrelang bis aufs Blut bekämpft haben, hast du sicherlich einige Probleme, einige interne Kämpfe zu kämpfen. Das haben dann meine Vorgänger erfolgreich hier gemanagt. Ja, Immonet, warum gibt es Immonet noch? Also ich glaube, die Antwort ist relativ simpel. Immonet ist nach wie vor eine sehr starke Marke. Ja, also wir haben seit Mitte 2015, seit diesem Merger, haben wir im Grunde keinen Cent, keinen Pfennig mehr in Brandmarketing für die Marke Immonet investiert. Ja, also keine Ahnung, Plakatwerbung, TV, Radio, das machen wir nicht mehr für Immonet. Trotzdem hat Immonet noch eine enorm hohe Markenbekanntheit. Ja, also die ungestützte Markenbekanntheit von Immonet nennen sie eine Immobilienbörse, die sie kennen. Die liegt so bei um die 20% nach wie vor. In Norddeutschland ist es noch deutlich höher. Wir kriegen immer noch jeden Monat Millionen von Visits organisch auf dieses Portal Immonet. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Twix-Rider-Geschichte, ja. Jetzt die Älteren, also jetzt, keine Ahnung, meine Töchter werden sich da nicht mehr daran erinnern, natürlich, wenn sie dann sich irgendwann an Schokoriegel erinnern können. Aber für mich war das in den 90er Jahren ein Riesending, ne? Raider wurde in Twix umbenannt.
Sonst ändert sich nichts.
Ja, genau. Du erinnerst dich auch noch. Ja, und das ist halt Wahnsinn, weil diese Marke Raider, ja, auch wenn die jetzt schon seit, was ist es, wahrscheinlich sogar seit 30 Jahren, ja, es muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein, ja, auch wenn die seit 30 Jahren im Grunde tot ist. Wir haben es immer noch im Kopf. Und das gleiche Phänomen haben wir, glaube ich, auch ein Stück weit bei Immonet. Ist immer noch eine sehr bekannte Marke, die im Kopf verankert ist. Und deswegen muss ich halt sagen, warum sollten wir etwas, ich sag jetzt mal, wegwerfen, was so einen hohen Wert hat wie diese Marke Immonet. Deswegen wird die Marke Immonet weiterhin Bestandteil unseres Portfolios bleiben. Und da wir mit der Aviv Group eine Plattformstrategie verfolgen, also über die Zeit alle Marken auf die gleiche technische Plattform heben werden, werden wir auch in der Lage sein, ich sag mal, mit geringen Kosten diese weitere Marke zu betreiben.
Also Plattform heißt letztendlich, dass ihr wie beim Autobau ja gemeinsame technologische Plattformen habt und darauf aufbauend dann unterschiedliche Portale in unterschiedlichen Ländern auch möglicherweise ausgespielt werden. Man nicht eben, wenn man 5 Portale hat, 5-mal rumschrauben muss, sondern idealerweise nur einmal, weil man eben eine Funktion eben einmal baut und ausrollt.
Ja.
Und dann wird sie halt gegebenenfalls dann lokal angestrichen, ja.
Genau. Also perfekte Zusammenfassung, wobei es so sein wird, dass jetzt diese Portale, das hat unterschiedliche Gründe, die werden nie zu 100% gleich sein, aber ich sag mal, du wirst halt einen Kern haben, der irgendwo zwischen 60% und 80% abhängig von den Gegebenheiten gleich sein wird, und dann wirst du immer so ein paar Themen haben, die portalspezifisch sind, weil du natürlich auch vermeiden möchtest, dass der User auf Immonet geht und dann denkt, huh, das sieht ja genauso aus wie Immowelt, nur in blau. Ja, ich habe ja gar keinen Mehrwert davon, hier auf Immonet zu gehen, sondern muss es immer so ein bisschen ausdifferenzieren und im Prinzip ein Angebot schaffen, was deine Nutzer überzeugt.
Ja. Ihr gehört ja beide, Immowelt und Immonet, zur Aviv-Gruppe, und Aviv gehört zu Springer. Und ich habe mir auch mal den im Bundesanzeiger veröffentlichten Konzernabschluss von Springer angeschaut, und da kann man dann eben auch lesen, dass die digitalen Rubrikenangebote, insbesondere im Bereich der Stellen- und Immobilienanzeigen, wirtschaftlich betrachtet die wichtigste Säule im Axel Springer Konzern seid. Also dann stelle ich mir vor, dass sagen wir mal, der Blick von aus der Berliner Konzernzentrale von Axel Springer nach Nürnberg dann auch besonders intensiv geht, aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich richtig. Ja, selbstverständlich. Ich meine, man muss natürlich sagen, am Ende ist es so, Menschen machen Unternehmen, persönliche Beziehungen machen Unternehmen aus. Deshalb hilft es sicherlich, dass wir enge persönliche Verflechtungen zu Axel Springer haben. Ich selber habe ja jahrelang für Axel Springer gearbeitet, kenne da die Ansprechpartner gut, habe auch vielen von denen die Handynummer. Von daher kann man da auch Dinge halt sehr einfach auf einem kurzen Dienstweg lösen. Aber natürlich hat der Konzern eine hohe Nähe zu uns, absolut.
Ja. Ihr wachst ja auch über Zukäufe. Jetzt habt ihr vor kurzem bekannt gegeben, dass ihr die Hausbauplattform Neuraum Ventures übernommen habt. Und zu Neuraum gehören dann wiederum Fertighaus.de, Einfamilienhaus.de, Massivhaus.de und Bungalow.de.
Genau.
Was ist die Ratio dahinter?
Na, die Ratio ist, dass es ein tolles Unternehmen ist, dass uns gut gefällt. Wir waren insbesondere von dem Gründerteam sehr begeistert. Sebastian, Erik, Henrik haben da mit ihrem Team einen ganz tollen Job gemacht, diese Firma aufzubauen. Und ich bin überzeugt, dass das eine Nische ist. Also ja, eine Nische des Internets, also im Grunde Lead-Generierung für Hausbauhersteller, dass das eine Nische ist, in der wir noch sehr, sehr schön wachsen können. Weil viele der Hausbaufirmen natürlich auch noch nicht super krass durchdigitalisiert sind. Ja, also Hausbau ist dann, funktioniert ja viel noch über diese Musterhausparks. Also dann fährst du irgendwie mit dem Auto am Samstag dahin mit deiner Frau und irgendwie vielleicht deinen Kindern, kannst du da so durch so ein Musterhaus gehen, lässt dir einen Katalog geben. Und diese Musterhausparks, die sind natürlich unfassbar teuer. Einerseits im Aufbau, andererseits natürlich dann auch im Unterhalt. Gleichzeitig merken die Hausbauhersteller das, was auch viele Einzelhändler in den Innenstädten merken. Ja, also du und ich, wir werden bequem. Wir haben keinen Bock mehr, unsere T-Shirts samstags in der überfüllten Fußgängerzone zu kaufen.
Outfittery bei mir, ja.
Ja, Outfittery bei dir, Zalando bei mir, ja, oder irgendwelche anderen Player, die wir da alle so kennen, ne? Und das heißt also, die Frequenz, der Footfall, der in diese Parks kommt, der ist unter Druck. Ja, das heißt also, die Hausbauunternehmen, die müssen auch andere Wege finden, Kunden zu akquirieren. Und was bietet sich da mehr an als ein Digitalkanal? Ich glaube nichts. Und deswegen werden wir in diesem Markt davon profitieren, dass wir gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden digitale Lösungen erarbeiten. Gleichzeitig ist es für uns eine sehr schöne Nische, weil wir jetzt Marktführer im Hausbaubereich sind, zusammen mit Immowelt, Immonet, Bauen.de und den von dir genannten vier Neuraumportalen. Und wir haben da auch schon erste, ja, Erfolge erzielen können und ganz tolle gemeinsame Projekte mit einigen Hausbaugruppen anstoßen können.
Wenn ich mir so die Strategiepräsentation anschaue von unterschiedlichen Playern, dann liest man immer vom transaktionsorientierten Marktplatzmodell, was angestrebt wird. Ist das so ein Baustein auf diesem Weg zum transaktionsorientierten Marktplatz?
Sicherlich, ja. Ich glaube, dass im Hausbaubereich machen wir das schon, werden es sicherlich noch stärker machen. Und in anderen Bereichen versuchen wir das ja auch zu machen. Wobei ich jetzt das gar nicht so als Automatismus sehen würde. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn du dir das so als Evolutionsstufen vorstellst, dass das Ende der evolutionären Entwicklung das Transaktionsmodell ist im Immobilienbereich. Ich bin überzeugt, dass es immer Modelle geben wird, die nicht über eine Transaktion funktionieren oder monetarisieren. Und dann wirst du Modelle haben, wo das aus verschiedenen Gründen für alle Beteiligten angenehmer ist, wenn man über eine Transaktion monetarisiert.
Die Monetarisierung, die soll ja auch über die Kontakte zu verkaufsbereiten Immobilienbesitzern geschehen. Wie ist da eure Vorstellung, wie das auf euren Plattformen aussehen kann?
Wir machen das ja schon. Ja, also du kannst bei uns verschiedene Lead-Produkte kaufen. Manche von denen monetarisieren dann, wie gerade angesprochen, über die Transaktion. Also das heißt, da gehen wir im Grunde ins Risiko. Und wenn Maklerinnen und Makler dann eben den Verkauf der Immobilie abwickeln, bekommen wir dann einen gewissen Anteil von der Maklerprovision. Und dann gibt es andere Lead-Modelle, die wir fahren, wo man dann eben einen bestimmten Fixpreis pro Lead bezahlt und dann aber im Grunde dann im Anführungszeichen nichts mehr abgeben muss, wenn die Transaktion durchgeht. Und ich denke, diese Ausdifferenzierung in unterschiedliche Lead-Typen, die werden wir in der Zukunft noch weiter machen. Ja, also dass man halt für bestimmte, ich sag jetzt mal, niedrigwertige Leads dann eher einen niedrigeren Lead-Fee bezahlt und für manche, die dann höherwertiger sind, eben in die Transaktion reingeht.
Wobei das ja jetzt wahrscheinlich auch in den letzten zwei Jahren rückläufig ist, das ganze Verkäufer-Lead-Geschäft.
Wir wachsen damit, zum Glück, okay. Aber wir wachsen damit jetzt nicht stark, ne? Sondern das in der Tat, das hat sich so ein bisschen abgekühlt. Wobei ich ja immer zu den Maklern sage, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, Marktanteile zu gewinnen.
Machen ja auch viele, ne?
Ja, es machen viele, aber es gibt auch viele, also du glaubst gar nicht, mit wie vielen Kunden ich so zu tun habe oder Marktteilnehmern, Maklern. Es gibt auch viele, die einfach den Kopf in den Sand stecken.
Ne? Oder auch aufgeben müssen.
Die sagen halt, hey, ja, aber auch die dann halt sagen, hey, also, boah, ach Gott, das ist jetzt irgendwie alles schwierig und jetzt muss ich sparen. Ich finde, dass eine Krise, oder Krise ist jetzt so ein blödes Wort, aber dass halt eine leichte Abkühlung des Marktes immer eine Chance bietet, dass du halt in Nischen reingehst, dass du dir Marktanteile nimmst, die andere liegen lassen. In der Tat ist es ja auch so, wie du gerade gesagt hast, dass es auch Geschäftsaufgaben gibt. Also gerade ältere Maklerinnen und Makler sagen halt vielleicht, huch, jetzt bin ich 63, 65, habe in meinem Leben gut verdient. Jetzt ist vielleicht auch die Zeit gekommen, dass ich mein Geschäft abgebe, schließe. Ja, wenn ich keinen Nachfolger habe, das bietet natürlich auch wiederum Chancen für jüngere Maklerinnen und Makler, die Marktanteile von solchen Marktteilnehmern dann aufzusaugen. Das wiederum wirst du aber nur schaffen, wenn du investierst und diese aktuelle Situation jetzt als Chance begreifst.
Ja. Die Humde-Übernahme von Axel Springer muss ich natürlich auch ansprechen, die letztes Jahr für ein bisschen Wirbel gesorgt hat. Axel Springer war ja schon länger beteiligt, hat dann auch an Purple Bricks, ja, in UK, und hat ja dann Mitte des Jahres alle Anteile übernommen. Das Gründerteam ist mittlerweile vom Board, ja. Und jetzt könnte man natürlich, wenn man auch wieder über den transaktionsorientierten Marktplatz sinniert, denken, dass Axel Springer und damit auch natürlich auch Immowelt und Homeday, dass ihr letztendlich gemeinsame Sache macht und den Immobilienmaklern Konkurrenz macht. Müssen sich jetzt eure Kunden Sorgen machen, dass das passiert?
Nein. Also unsere Kunden müssen sich keine Sorgen machen, weil unser Geschäftsmodell natürlich ist, dass wir als Plattform eine gewisse Neutralität wahren müssen. Ne? Ich sage deshalb gewiss, weil du hier natürlich auch mit Geld auf unserer Plattform eine bessere Positionierung erkaufen kannst. Ja, das kann man jetzt sagen, ist nicht neutral. Ja, also derjenige, der Geld hat, kann sich eine bessere Visibilität erkaufen. Aber grundsätzlich ist natürlich unser Bestreben, dass wir ein Supermarkt sind. Ne? Und wenn wir jetzt wie in einem Supermarkt hingehen würden und sagen, es gibt jetzt nur noch Produkte von Nestlé oder nur noch Produkte von Unilever und keine Henkel-Waschmittel mehr, kein Persil mehr, ist das, glaube ich, nicht so cool für unsere Kunden, die dann in den Supermarkt laufen und ihr Persil-Waschmittel kaufen wollen und dann bemerken, es gibt nur noch, keine Ahnung, wie die anderen Produkte heißen, von anderen Herstellern, weil man halt irgendwie bestimmte Hersteller ausschließt. Deshalb werden diese Unternehmen, also Homeday, Immowelt, Aviv Germany heißen wir ja jetzt rechtlich, die werden separat geführt. Es gibt da eine separate P&L. Und ansonsten gibt es halt zwischen Homeday und Aviv Germany oder Immowelt gibt es halt einen Vertrag. Homeday arbeitet halt mit der Immowelt-Plattform zusammen, wie andere Kunden auch. Alle Produkte, Zugänge, die Homeday bei uns hat, sind Produkte, Zugänge, die wir auch anderen Maklern zur Verfügung stellen. Natürlich gegen Geld, ja, aber im Grunde jeder Makler kann diese Art von Service bei uns buchen, den Homeday hat. Ja, und dann gibt es natürlich auch Makler, muss man auch dazu sagen, die wir besser kennen als andere. Ne? Also ich kenne jetzt auch, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt natürlich gewisse Makler, mit denen ich mich sehr regelmäßig austausche und wo ich auch Einblicke in die Finanzen habe, weil wir einfach sehr transparent uns das gegenseitig zeigen. Und dann gibt's halt Makler, wo ich weniger Einblick habe. Und ich glaube, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, Homeday gehört sicherlich zu den Maklern, wo ich ein bisschen mehr Einblick habe, allerdings jetzt auch keinen, ich sag jetzt mal, völlig perfekten. Und gleichzeitig gibt's halt auch andere Makler, die jetzt nichts mit Axel Springer zu tun haben, wo ich einen besseren Einblick habe, weil die mir irgendwie ihre Gewinn- und Verlustrechnung mal gezeigt haben oder mal sagen, hey, guck mal, so sind doch hier irgendwie unsere Kostenstrukturen oder hier so viel Leads kriegen wir von euch, so viel Leads kriegen wir von dem Mitbewerb, so und so sind die Kosten pro Lead oder hey, guck dir doch mal hier das und das an. Also ne, so. Und es ist ja im Markt auch normal. Also genauso ist es ja auch bei den Maklerinnen und Maklern da draußen, dass die von manchen ihrer Mitbewerber ganz gut verstehen, was die so machen. Mit anderen ist man eher Spinnefeind.
Mhm. Ja. Ja, danke für die Klarstellung. Du hast ja eben P&L gesagt, nur für die Hörer. So. P&L ist Gewinn- und Verlustrechnung.
Gewinn- und Verlustrechnung, ja. Entschuldigung.
Profit and Loss Statement.
Der Anglizismus ist mir da reingerutscht.
Ja. Ich wollte es nur aufklären für die Hörer. Die Anzahl der Immobilienverkaufstransaktionen ist ja in den letzten beiden Jahren stark rückläufig gewesen, um gut 36%, also von 682.000 im Jahr 2021 auf 435.000 in 2023. Wie haben sich denn in dem Zeitraum ungefähr die Inserate auf euren Portalen entwickelt? Ist das ein ähnlicher Rückgang gewesen?
Ja, die Inserate sind hochgegangen, ne?
Was wegen der längeren
Standzeit, genau. Also die Standzeit hat sich, ich hatte mir das jetzt eine Weile nicht mehr angeguckt, aber um dir mal so ein Gefühl zu geben, wenn du jetzt erstes Halbjahr 2023 mit erstem Halbjahr 2022 vergleichst, da hast du bei Kaufobjekten eine Standzeiterhöhung von fast 100% im Schnitt gehabt. Ja, also jetzt nichts Falsches sagen, aber es war so Größenordnung, irgendwas so 80%, ja. 80-100% Erhöhung der Standzeit im Schnitt. Ich denke, das ist halt auch was Maklerinnen und Makler da draußen gespürt haben. Auch da komme ich wieder zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich war letztes Jahr, ich sage jetzt nicht, bei welchem Maklerunternehmen das war, es war aber nicht Homeday. Ja, es war ein anderer Mitbewerber von Homeday. Da war ich eingeladen, habe da einen Vortrag gehalten. Dann habe ich mir erlaubt, einmal die durchschnittliche Standzeit der Immobilien, was ich gerade genannt hatte, die Entwicklung auf unserer Plattform über alle Objekte hinweg zu zeigen und habe das dann einmal auch nochmal gezeigt für diesen speziellen Makler, über den wir hier reden, der schlechter war als der Durchschnitt. Das bringt mich dann wieder zurück zu der Frage, was kannst du eigentlich tun, wie kannst du investieren, wie kannst du besser sein als der Marktschnitt? Und so ist es dann eben in der Tat auch. Manche sind besser als der Markt, da gibt es dann gewisse Gründe, warum die besser sind. Manche sind ein bisschen schlechter als der Markt. Ich denke, den Kollegen, mit denen ich da letztes Jahr im Dialog war, war da auch eine schöne Diskussion. Ich glaube, denen hat das auch ein bisschen zu denken gegeben. Und das sind dann wieder so Punkte, wo wir auch uns, ich sag mal, eher so als Berater sehen, dass wir dann halt stärker reingehen wollen und die Makler auch beraten wollen, zu sagen, okay, wie könnt ihr noch besser werden? Mhm. Wie könnt ihr besser sein als euer lokaler Wettbewerb? Wie könnt ihr noch performanter Marketing ausspielen? Und das machen wir sehr gerne. Das machen wir natürlich sehr gerne bei großen Kunden, das machen wir aber auch sehr gerne bei kleineren Kunden.
Ja klar, weil ihr einfach die Marktsicht reinbringt, ne? Und einfach durch so ein Benchmarking aufzeigen könnt, wo es gegebenenfalls Handlungsfelder gibt. Das sind ja super interessante Insights.
Genau, es gibt aber auch häufig einfach Dinge, die, ja, wie soll ich das jetzt sagen, die gemacht werden, die jetzt einen Fehler passieren, ne? Aber du hast dann häufiger auch mal den Fall, dass Makler bei uns Produkte kaufen, die sie dann gar nicht live schalten, ja. Also sie kaufen dann bei uns irgendwie mehr Visibilität, ja, dass sie dann halt nach oben gerankt werden in der Suchergebnisliste, was ihnen auch spürbar mehr Traffic bringt. Das ist abhängig von der Region, aber das ist im zweistelligen Prozentbereich das Traffic-Wachstum, was du da hast, gegen ein nicht sozusagen hochgeranktes Produkt. Und dann aus irgendwelchen Gründen wird dann wochenlang dieses Produkt nicht angestellt. Gleichzeitig bezahlst du aber dafür, ne? Und das sind dann halt auch Themen, wo wir halt mit einem Beratungsansatz immer stärker reingehen wollen und sagen wollen, hey, schön, dass du dieses Produkt bezahlst, freuen wir uns drüber. Ja, wir freuen uns ja, ich freue mich ja über jeden Euro Umsatz, den dieses Unternehmen macht. Gleichzeitig wollen wir dir aber auch helfen, besser zu sein. Stell das Produkt an, wir können dir vielleicht noch ein paar Tricks und Kniffe mitgeben, wie du dieses Produkt gut nutzen kannst. Genau, und ich glaube, da gibt es halt viele Ansatzpunkte.
Aber jetzt neben Standzeit gibt es noch weitere Effekte, die da reinspielen, dass vielleicht auch das Angebot, was ansonsten unter der Hand weggegangen ist oder in der Kartei sozusagen, ja, im eigenen Kundenklientel, ohne es öffentlich zu machen, also dieser graue Markt, dass der auch vom grauen zum sichtbaren Markt?
Sicherlich, ja, sicherlich. Das wird auch sicherlich eine Rolle spielen, ja. Wir sehen auch, dass die Maklerquote leicht nach oben geht, ja, also dass halt Privatverkäuferinnen, Privatverkäufer sich vielleicht vor, ich sag jetzt mal 2024, sind wir jetzt vor 3 Jahren in höherer Zahl dazu entschieden haben, privat zu verkaufen. Jetzt halt merken, es ist doch gar nicht so einfach, ja. Mhm. Ist doch irgendwie schwierig, nur ein paar Fotos online stellen und irgendwie eine Beschreibung reicht auch nicht, ne? Ein Makler hilft doch. Das ist übrigens auch mein Credo. Ich würde jetzt privat nie auf die Idee kommen, eine Immobilie ohne Makler zu verkaufen, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Immobilienmakler, der gut ausgebildet ist und den lokalen Markt gut versteht, einen enormen Mehrwert leisten kann für einen Verkäufer. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, und darunter leidet natürlich die Maklerbranche, dass es auch Marktteilnehmer gibt, die extrem unvorbereitet, extrem schlampig agieren. Und mit so einem Makler hast du natürlich als Verkäufer nichts gewonnen. Ja, aber ich würde jedem Verkäufer raten, such dir einen Makler, such dir den Makler gut aus, such dir jemanden, der zu dir passt, schau, dass der gewisse Hygienekriterien, Branchenstandards erfüllt. Und wenn er das tut, wird er dir einen Mehrwert liefern. Ja, und auf die Weise kann man dann auch sicherstellen, dass man nicht an ein, wie soll ich sagen, schwarzes Schaf gerät, der irgendwie nicht besonders professionell unterwegs ist.
Kannst du uns etwas dazu sagen, wie sich die Angebotspreise der zum Verkauf stehenden Immobilien auf euren Portalen in den letzten 2 Jahren entwickelt haben?
Ja, die sind gesunken. Kann man erstmal so als zum Statement kann man, glaube ich, erstmal rausgehen. Der Peak war irgendwo so zwischen, ja, irgendwo so Frühjahr, Sommer 2022 war der Peak. Und seitdem haben die sich korrigiert nach unten im zweistelligen Prozentbereich. Ja, aber Größenordnung ist so irgendwas, je nach Stadt, zwischen, ich sag jetzt mal so 11, 12 und 25, 26%, je nachdem, über welchen, ich sage jetzt mal, Markt du da redest. Gleichzeitig ist es so, wir sind letztes Jahr mit einer Studie rausgegangen, wo wir gesagt haben, wie haben sich denn eigentlich Immobilienpreise zwischen 2018 und 2023 entwickelt? Also quasi 5-Jahres-Sicht, du hast 2018 gekauft, wie viel ist denn deine Wohnung 2023 wert? Und da hast du selbst dann mit dieser Korrektur, die du von 2022 auf 2023 ohne Zweifel hattest, hast du immer noch 35, 40, in manchen Orten sogar 60% im Plus. Ja, das heißt im Grunde, was interessiert es dich, ja, dass jetzt die Preise von 2,22 auf 2,23 zurückgegangen
Klar,
sind?
Klar, also im Bestandsbereich hat man natürlich eine hohe Preiselastizität. Ne? Das Thema ist natürlich dann im vor allen Dingen im Neubau, ne, wo es eben diese Elastizität nicht gibt. Ja.
Ja, das stimmt. Aber was ich jetzt erstmal sagen würde, die meisten Leute sind ja jetzt nicht so, dass sie jedes Jahr irgendwie 10 Immobilien shoppen, ne? Sondern die meisten Leute sind ja Eigentümer, also wenn ich jetzt an Privat, jetzt wir haben natürlich auch Makler, die uns jetzt zuhören, aber wenn ich jetzt an Privatnutzer denke, die haben dann vielleicht eine Wohnung, in der sie selber wohnen, oder die haben dann vielleicht 1-2 Mietwohnungen, die sie vermieten. Und die meisten von denen haben auch nicht 2022 gekauft, sondern irgendwann davor, 2018, 2016, 2012. Und deshalb muss man da, glaube ich, immer in eine Perspektive setzen, diese Schlagzeilen, die man dann liest, oh, Immobilienmarkt, Preise gehen zurück. Stimmt, ist richtig. Aber hey, wenn du dir 2016 oder 2014 eine Wohnung gekauft hast, in der du jetzt mit deiner Familie wohnst oder ein Reihenhaus, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du hast immer noch einen Plus gemacht und wahrscheinlich war das Investment, was du mit dieser Immobilie gemacht hast, ein besseres Investment als jedes andere Investment, das du in dem Zeitraum hättest machen können. Also sei es Aktien, Anleihen oder sonstige Finanzinstrumente. Deshalb muss man die Perspektive wahren. Was auch stimmt, ist, dass jetzt sich in den letzten Monaten eine Bodenbildung ergeben hat. Ja, also Q3, Q4, 2023 sind die Preise nur noch ganz minimal zurückgegangen. Und in manchen Städten sogar schon wieder gestiegen. Ja, zum Beispiel Berlin sind die Preise leicht gestiegen. Deshalb, ich würde mal sagen, Immobilien sind ein gutes Investment. Immobilien sind auch in der Regel kein Investment, das du in einem Jahr wieder traden möchtest. Du willst jetzt nicht in einem Jahr wieder verkaufen, wenn du was gekauft hast. Mein Großvater in Köln hat immer das Wort Betongold verwendet. Und ich glaube, der hat nicht ganz Unrecht gehabt.
Ja, definitiv. Also das ist immer eine Frage der Perspektive. Und die Makler bewegt natürlich vor allen Dingen die Anzahl der Transaktionen, die Rückläufe sind und die längere Standzeit. Also insgesamt viel mehr vertrieblichen Aufwand, den sie betreiben müssen, um im Prinzip auch aufgrund rückläufiger Immobilienpreise am Ende des Tages haben sie weniger im Portemonnaie mit mehr Aufwand, ne? Also das ist das, was sie im Moment feststellen. Aber du hast ja gerade schon gesagt, es gibt positive Signale, die du siehst. Könnt ihr das jetzt auch in den Anfang 2024 weiter beobachten, dass die Anzahl der Objektanfragen zum Beispiel zunehmen pro Objekt?
Kaufanfragen gehen deutlich hoch über unsere Plattform. Im Jahresvergleich, also jetzt Q1, Januar, Februar, März, deutlich hochgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Traffic geht hoch auf Kaufanfragen. Gleichzeitig gibt es eine leichte Reduktion im Vermietungstraffic. Ja, also dass du im Grunde halt Nachfrage hast, die von Vermietung in Kauf zurückschwingt. Und wir sprechen ja auch jede Woche über unseren Vertrieb mit ungefähr 2000 Maklerinnen und Maklern. Ja, das ist auch mal ein wichtiger Pulscheck. Und da kommen auch immer mehr optimistische Echos aus dem Markt zurück.
Kannst du uns ein paar Insights zu den Suchaufträgen eurer User geben, wie die sich verändert haben jetzt in den letzten 18, 24 Monaten?
Ja, ist eigentlich relativ statisch. Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir jetzt wieder einen kleinen Rücklauf sehen von Mietnachfrage in Kaufnachfrage. Das sehen wir auch bei den Suchaufträgen.
Ja. Okay, aber jetzt in den kleinen, dass jetzt bei selben Preis vielleicht kleinere Wohnungen gesucht werden, solche Geschichten.
Ja, das ist ja schon ein längerer Trend, der sich zeigt, ne, dass die Menschen dann auf die hohen Kaufpreise dadurch reagieren, dass sie halt einen Downtrade machen. Also dann haben sie vielleicht früher nach einer, keine Ahnung, 100 Quadratmeter Wohnung gesucht, suchen jetzt nach einer 80 Quadratmeter Wohnung, weil sie ein bisschen Budget kürzen müssen. Das sehen wir schon, ja. Und natürlich hast du auch so ein bisschen so diese demografische Zusammensetzung. Also natürlich gerade so diese Wohnungen in Großstädten, 50 bis 70 Quadratmeter, in die dann irgendwie ein Single oder ein Paar einzieht, dass es eine sehr hohe Nachfrage nach solchen Wohnungen gibt.
Ja. Dann lass uns doch jetzt über den Markt der Immobilienportale sprechen. Und ja, hast du ein paar Zahlen für uns? Wie groß ist denn eigentlich so der Markt? Und wie teilt der sich ungefähr auf die existierenden Player?
Naja, also es gibt ja in dem Markt uns, Immowelt, Immonet. Da haben wir einen großen Mitbewerber, Scout. Dann gibt es noch Kleinanzeigen, früher eBay-Kleinanzeigen, jetzt heißt es Kleinanzeigen. Und dann gibt es noch so eine Reihe kleinerer Portale, ja, also Special-Interest-Portale auch, die dann vielleicht auch gewisse Nischen bespielen oder in gewissen Regionen aktiv sind. Genau, die teilen sich den Markt auf. Ja, und wenn du jetzt schaust, wie sieht's aus so auf der Nachfrageseite, das ist vielleicht auch eine interessante Information für die Hörer. Scout ist gar nicht so viel größer als wir. Ja, also Scout macht so ungefähr, nach unseren Schätzungen, hat ungefähr 40% mehr Traffic als wir. Das klingt jetzt erstmal wie eine große Zahl. Ne? Ich hatte ja gesagt, wir machen so zwischen 50 und 60 Millionen Visits im Monat. Abhängig vom Jahr, dann eben Scout ungefähr 40% mehr. Das gesagt, ist es aber natürlich so, dass die Maklerinnen und Makler deutlich mehr bei Scout bezahlen als bei uns. Ja, also im Schnitt ist es so 2 bis 3 Mal so viel wie bei uns. Ja, und das ist natürlich dann auch, wenn du jetzt überlegst, okay, 40% mehr, also für 2-mal den Preis. Ja, jetzt gut, ich weiß nicht, wie mathematisch geschult alle sind, die Zuhörer, oder wie gut die mit Zahlen spielen können, aber auf gut Deutsch kann man einfach sagen, der Preis pro Lead, ja, oder der Performance-Preis bei Scout ist einfach deutlich höher als der Preis bei uns. Das ist natürlich auch ein Pitch, sage ich mal, mit dem wir rausgehen und wuchern, dass wir sagen, okay, stimmt schon, Performance ist vielleicht ein Stückchen schlechter bei uns als beim Mitbewerb. Aber wir liefern ein Produkt, das deutlich günstiger ist. Und das eigentlich auf vielen Aspekten ähnlich gut ist wie das von unserem Mitbewerber oder vielleicht sogar besser. Und ich glaube, dass das für uns ein extrem starker Pitch ist, um Marktanteile zu gewinnen, gerade auch in den Regionen, in denen wir angreifen wollen. Wir hatten ja auch über das Rheinland gesprochen, wo wir jetzt sehr aktiv sind. Ich hoffe, dass jetzt auch einige Kollegen von dir, Robert, aus Köln, aus Düsseldorf zuhören und sich für Immowelt begeistern.
Also auf jeden Fall werden da Hörer aus dem Rheinland dabei sein und gibt es vielleicht etwas, wo man besonders drauf achten sollte? Gibt es ein Sonderangebot?
Also erstmal würde ich allen Hörerinnen und Hörern raten, natürlich sollen sie deinen Podcast hören, ja, aber gerade wenn sie im Rheinland unterwegs sind, würde ich ihnen empfehlen, auch eins live zu hören. Das tue ich einerseits, weil ich selber immer, wenn ich im Rheinland unterwegs bin, eins live höre. Toller Sender. Ich mag den Musikmix. Und vielleicht hören Sie da jetzt gerade auch in diesen Tagen mehr von Immowelt. Sonderangebot können wir auch noch ansprechen. Ich wollte eigentlich bis zum Ende warten, oder? Aber wir hatten es vorher besprochen.
Ich hau's raus.
Ja, wir freuen uns ja, dass wir mit Immowelt Ausrichter des Deutschen Immobilienpreises 2024 sind. Der wird am 14. November in Berlin stattfinden. Letztes Jahr, 2023, war in Hamburg. Große Gala mit Hunderten von Gästen, alle wichtigen Entscheider aus der Immobilienbranche, Politik, Wirtschaft, moderiert von Laura von Torra, die das letztes Jahr schon in Hamburg sehr schön gemacht hat.
Wohnt in Köln-Junkersdorf übrigens.
Ah, siehst du, da, ich weiß nicht, ob du jetzt, kennst du ihre Adresse?
Würde sie sogar kennen.
Ah, okay, ja, dann, okay, sagen wir besser nicht, ja, aber dann an der Stelle nochmal Grüße an die Laura. Genau, die Laura wird das auch dieses Jahr wieder machen. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ich würde gerne 2 Hörern plus Begleitung ein Ticket für den Deutschen Immobilienpreis schenken. Und Robert und ich, wir hatten vorher gesprochen, also wer sich jetzt schnell beim Robert meldet und diese Tickets haben will, der kriegt dann 2 Tickets jeweils mit Begleitung oder ein Ticket plus Begleitung 2-mal würde ich gerne verschenken. Und ich freue mich, wenn ich Sie dann beim Deutschen Immobilienpreis in Berlin treffe.
Meet-and-Greet-Karten sozusagen, ja?
Sozusagen, ja.
Ja, wunderbar. Dann haben wir das jetzt. Wir enden jetzt nicht, sondern wir machen weiter, auch wenn wir die schon, die Karten jetzt schon angepriesen haben. Lass uns nochmal über Scout sprechen. Du hast ja eben gesagt, 40% mehr Traffic. Bei Kleinanzeigen ist es ja auch so, dass es hier seit dem Rebranding im vergangenen Jahr, kann man auch sehen, steigende Reichweitenzahlen einerseits verkündet worden sind. Andererseits konnte man lesen, dass Kleinanzeigen auch zum Verkauf stehen soll. Wie seht ihr da drauf? Ist es vielleicht auch für die Aviv-Gruppe ein interessantes Target?
Also ich würde sagen, wir schauen uns natürlich grundsätzlich alle Unternehmen an, die an den Markt kommen. Ich habe jetzt nicht gehört, dass Kleinanzeigen zum Verkauf steht. Ich würde es ganz ehrlich gerne kaufen, weil ich glaube, dass wir noch ein stärkeres Bollwerk sein können, zusammen mit Immowelt gegen Scout. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil ich nicht glaube, dass dass sich eine Opportunität bieten wird, Kleinanzeigen zu kaufen für uns.
Ja, also der Artikel ist tatsächlich bei Manager Magazin Ende vergangenen Jahres erschienen, die üblicherweise ganz gut informiert sind, aber ich bin jetzt auch nicht Teil des Transaktionsprozesses, von daher ist das jetzt auch nur...
Also ich kann nur sagen, ich denke, wenn so eine Firma auf den Markt kommt, wie alle anderen Firmen in dem Bereich, die auf den Markt kommen, schauen wir uns das sicherlich gerne an. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen solchen Deal geben wird, ist sehr gering, aus unterschiedlichen Gründen.
Dann lass uns aber nichtsdestotrotz auch nochmal auf das Transaktionsgeschäft schauen. In den USA ist es so, dass CoStar hier über Zukäufe eigentlich ganz gut gewachsen ist, auch in den auch in UK. Mhm. Und ja, die Frage, die ich zuletzt bei einem börsennotierten Unternehmen im Rahmen der Kapitalmarkttagung auch gehört habe, war dann von einem Investor, wie wahrscheinlich so der Markteintritt von CoStar gesehen wird. Möglicherweise ja auch wieder über den Weg Kleinanzeigen. Wie seht ihr das?
Was hat der börsennotierte Investor auf die Frage geantwortet?
Ich habe es jetzt nicht mehr genau den Wortlaut im Kopf, aber so sinngemäß, wir sind immer darauf vorbereitet und tun unser Bestes, um für alle Situationen bestmöglich vorbereitet zu sein.
Das würde ich dann auch sagen. Ja. Finde ich eine gute Antwort. Nein, aber also Scherz beiseite. Ich glaube, dieser Markt, in dem wir unterwegs sind, der lebt ja von Netzwerkeffekten. Ja, das heißt also, du hast viel Angebot, du hast viel Nachfrage, du baust hier einen Marktplatz. Dieser Marktplatz, ein Netzwerkeffekt ist dann so der Burggraben gegen Markteintritt. Wodurch kommt dieser Netzwerkeffekt stark zustande? Das ist die Marke, also die Stärke der Marke, dass man eben weiß, Immowelt ist der Go-To-Platz für Immobilien. Diese Markenstärke aufzubauen, organisch neu aufzubauen bei Unternehmen wie jetzt Immowelt oder aber auch unsere Wettbewerber, die schon 20, 30 Jahre am Markt sind, ist extrem schwierig. Es wäre extrem teuer. Ja, also wenn ich jetzt anfangen würde, kuschimmobilien.de zu gründen, da dann halt viel Traffic auf diese Webseite zu bekommen, wäre enorm teuer. Da müsste ich mehrere 10 Millionen, vielleicht sogar mehrere hunderte Millionen an Marketingbudget zur Verfügung haben. Ja, das heißt, wenn du jetzt mich fragst, ich glaube nicht, dass es ein Unternehmen wie CoStar schaffen wird, in den deutschen Markt zu kommen, nachhaltig, ohne ein hier tätiges Unternehmen zu akquirieren. Wenn sie jetzt natürlich, vielleicht auch sogar das Unternehmen, von dem du gerade sprachst, wenn sie natürlich ein solches Unternehmen akquirieren, dann glaube ich, kann das für die sehr spannend sein in Deutschland. Ich glaube aber nicht, dass sie es einfach rein organisch schaffen und sagen, sie gründen jetzt CoStar.de und dann kommt auf einmal hier da ganz viel Traffic, weil ganz ehrlich, kein Mensch außerhalb unserer Branche in Deutschland kennt das Wort CoStar. Das heißt, da müsstest du erstmal relativ viel Geld ausgeben, um so eine Plattform bekannt zu machen.
Ja. Ja, absolut nachvollziehbar, ne? Also du brauchst das Vehikel, das irgendwie auch schon eine gewisse Bekanntheit im Markt hat und dann vielleicht mit der nötigen Zeit, Geduld und den Marketing-Euros kannst du es über die Zeit, könntest du einen Player aufbauen.
Das stimmt, aber ich finde auch da immer, wenn man jetzt zurückdenkt, ja, weiß nicht, wann das war, vor 15, 20 Jahren hat Walmart mal versucht, in den deutschen Markt zu kommen. Ne? Also amerikanischer Supermarkt, Gigant, größter Einzelhändler der Welt. ja, oder zweitgrößter vielleicht mittlerweile mit Amazon, aber ein riesiges Unternehmen, hat es nicht geschafft, in den deutschen Markt reinzugehen. Hat sich wieder aus dem deutschen Markt zurückgezogen, hat gegen Aldi, Lidl, Rewe, wie diese Unternehmen alle heißen, verloren. Das ist jetzt ein anderer Markt, das ist jetzt Offline, Supermarkt, Lebensmittel, ja. Aber auch das zeigt, selbst wenn du halt enorme finanzielle Power hast, ist es gar nicht so einfach, sich in so einen Markt reinzugraben, insbesondere wenn so bestimmte Namen wie Aldi, Lidl, Aldi informiert, ja, wenn die sich so in der Psyche der Nation quasi in den Kopf gesetzt haben, ja. Das ist echt schwer, dann in so einen Markt reinzugehen.
Ja, also man sieht ja auch in Deutschland, dass der Markt hat sich ja jetzt nicht großartig bewegt in den letzten 5 Jahren. Ne? Die Marktanteile haben sich jetzt nicht gigantisch verschoben zwischen den einzelnen Playern. Nichtsdestotrotz finde ich es spannend, eben auch dieses Gedankenspiel mal zuzulassen, dass da halt auch jemand von außen kommt und einfach vielleicht auch nochmal Dynamik entfalten kann in dem Markt. Hast du mit Blick auf den Privatverkäufermarkt, den du eben ja auch selber angesprochen hast, wie relevant ist denn der für euer Geschäft tatsächlich?
Sehr relevant. Ja, also wir hätten gern mehr private Verkäufer, mehr private Vermieter auf unserer Plattform. Wir sehen uns ja natürlich einerseits als Partner der Profis, also als Partner insbesondere von Maklerinnen und Maklern. Aber wir möchten auch, ich sage jetzt mal, Menschen ein Zuhause bieten, die vielleicht ohne Makler ihre Immobilie vermieten oder verkaufen wollen. Auch wenn ich, das habe ich ja auch gerade gesagt, privat gerade bei dem Verkauf immer dazu raten würde, einen Makler einzuschalten. Bei der Vermietung, wir hatten ja auch darüber geredet, dass ich auch Vermieter bin. Bei der Vermietung würde ich das jetzt nicht zwingend machen, aber bei einem Verkauf würde ich schon immer auf einen Makler setzen. Aber die Menschen, die sagen, hey, sie wollen es ohne Makler versuchen, den wollen wir natürlich auch ein Zuhause bieten und die Möglichkeit bieten, unsere Plattform zu nutzen.
Und da habt ihr eigene digitale Services, die ihr den Privatverkäufern und Privatvermietern anbietet, um die möglichst auch an eure Plattform mal zu binden.
Genau. Und da für die geht es natürlich letzten Endes auch um Performance, ne? Also, dass sie halt Traffic, ja, oder Anfragen für ihre Anzeigen bekommen. Und letzten Endes natürlich dann auch, dass sie seriöse Käufer bekommen oder eben solvente, seriöse Mieter.
Ja. Und im Hinblick auf den Anteil der Annoncen an den gesamten Immobilienangebot, wie groß muss ich mir da den Anteil der Privatverkäufer in etwa vorstellen?
Naja, also ich glaube, da gibt es jetzt keine, also ich kann es natürlich sagen für unsere Plattform, es gibt jetzt keine offiziellen Zahlen im Markt. Ne? Ich würde davon ausgehen, wir haben da uns auf verschiedenen Ebenen versucht, dieser Zahl zu nähern, dass du so irgendwas zwischen 50% und 60% vermakelten Anteil an Transaktionen im Markt hast. Ja, demzufolge dann irgendwas zwischen 40% und 50% Privatverkäufer. Von diesen 40% bis 50% landet aber natürlich nicht alles auf dem Portal, ne? Weil 40% bis 50%, das ist ja dann auch, ich sag mal, Übertragung von einem Objekt innerhalb von einer Erbengemeinschaft, also jemand aus der Familie verstirbt, Sohn oder Tochter erbt die Immobilie, das wäre eine private Transaktion, oder eben auch jemand verstirbt und der Nachbar kauft dann das Haus, ja, weil er irgendwie die Familie gut kennt und man sagt dann, man macht dann irgendwie unter Nachbarn so eine Transaktion. Das sind ja alles Transaktionen, die nie auf einem Marktplatz landen.
Ja, das stimmt. Also von daher natürlich interessant, diese Transaktionen auf die Marktplätze möglichst drauf zu ziehen, ne, und transparent zu machen. Welche relevanten Trends siehst du denn für Immobilienportale noch in den nächsten Jahren? Woran arbeitet ihr so unter der Motorhaube?
Na, ich glaube, ein großes ist jetzt auch nicht weiter überraschend. Ein großes Thema ist künstliche Intelligenz. Ich glaube, da halt das zu nutzen für die Portale in erster Linie, aber natürlich in zweiter Linie für unsere Kunden. Das bietet ein sehr spannendes Potenzial. Wobei ich persönlich der Überzeugung bin, dass jetzt das Potenzial aus künstlicher Intelligenz in den nächsten Monaten nicht alles revolutionär verändern wird. Aber ich denke, wenn du jetzt 5 Jahre nach vorne gehst und dann halt zurückblickst auf die letzten 5 Jahre sozusagen, wirst du sehen, dass künstliche Intelligenz eine massive Veränderung erzeugt hat. Ich finde, das ist so ein bisschen vergleichbar, wie wenn du jetzt das iPhone 15 aus der Tasche nimmst und das halt mit dem ersten iPhone vergleichst. Vom ersten aufs zweite iPhone war es jetzt nicht so eine krasse Veränderung. Wenn du jetzt das erste iPhone mit dem iPhone 15 vergleichst, wow, krasser Sprung, ja. Das würde ich auch bei künstlicher Intelligenz erwarten. Und da gibt es dann natürlich auch verschiedene Mittel und Wege, wo künstliche Intelligenz einfließt, ja. Also sei es halt automatisiert Antworten schreiben, ja, für unsere Kunden, dass sie nicht alle Anfragen manuell beantworten müssen, sondern dass das irgendwie automatisch oder halbautomatisch geschieht. Vielleicht den Kunden noch besser helfen, sowohl den Maklern als auch den privaten Vermietern, Verkäufern Anfragen zu qualifizieren. Ja, also handelt es sich hierbei um eine Person, die wirklich ein seriöses Suchinteresse hat, oder ist das nur ein Immobilientourist, der sich mal zur Samstagsbeschäftigung eine Wohnung angucken will? Handelt es sich hier um jemanden, der schon eine Finanzierung hat? Ja, können wir dem Makler Informationen darüber zur Verfügung stellen, wie gut, in Anführungszeichen, oder wie seriös so ein Interesse von einem Interessenten ist? Ich glaube, um diese Fragen wird sich viel drehen in unserem Markt. Und wir sind natürlich immer bestrebt, Maklerinnen und Makler noch performanter in ihrem Arbeitsalltag zu machen. Ja, also wir hatten ja auch anfänglich drüber gesprochen, dass das Mikro noch nicht an war, dass Makler noch mit vielen analogen Arbeitsabläufen zu kämpfen haben, teilweise auch getrieben durch Behörden, an die man dann irgendwie Briefe schreibt oder wo man dann irgendwelche, weiß nicht, ich hatte das sogar mal selber, dann irgendwie muss man dann irgendwie in der Baubehörde in den Keller steigen und dann da irgendwie einen alten Teil von so einer Teilungserklärung abfotografieren. Ja, das passiert ja heute noch. Und da dann zu gucken, wie können wir sukzessive da mithelfen, diesen Markt noch digitaler zu machen, noch automatisierter, das wird dann auch unseren Kunden zugutekommen.
Ihr seid ja auch in anderen Märkten Europas aktiv. Gibt es da auch Dinge, wo du sagst, da ist Deutschland noch zurück, das ist richtig geil in anderen Ländern?
Für mich ist das ein kulturelles Ding. Weil ich finde, so wie der Deutsche tickt, der deutsche Immobilienkonsument, ich halte das nicht für besonders gut oder besonders schlau für die Volkswirtschaft. Ja, der deutsche Immobilienkonsument, aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen karikiere, der wohnt, bis er 38, 39 ist, zur Miete, kauft sich dann mit 39 ein Reihenhäuschen, wenn er sich's leisten kann, oder eine Wohnung, ja. Und wohnt dann mit seiner Familie bis zu seinem Tod, ja, in der Wohnung, bis er dann irgendwie mit 85 verstirbt oder mit irgendwie Ende 70 vielleicht in ein betreutes Wohn- oder Pflegeheim zieht, ja. So, ich habe jetzt erstmal nichts dagegen, dass Menschen nicht umziehen und jahrzehntelang an ihrem Zuhause hängen. Das finde ich gut. Ich bin selber sehr heimataffin. Was ich halt nicht so cool finde, ist diese Vorphase, ja, von 20 bis 38 wird eigentlich gar nicht gekauft, da wird gemietet. Und da würde ich immer sagen, hey, warum kaufst du dir nicht als 25-Jähriger oder als 22-Jähriger, wenn du nach der Ausbildung, Studium deinen ersten Job machst? Klar, du hast jetzt kein Spitzengehalt, kein Berufsanfänger hat ein Spitzengehalt. Aber warum kaufst du dir nicht eine kleine Wohnung? Kauf dir doch eine 20-Quadratmeter-Bude, eine 30-Quadratmeter-Bude, irgendwas. Wohnst du 2-3 Jahre drin, dann lernt man jemanden kennen, will vielleicht als Paar zusammenziehen. Ja, und dann vermietest du die Wohnung halt oder verkaufst sie, ja, und hast dann ein bisschen Eigenkapital gebildet. Und wenn du dir dann mit deinem Partner, deiner Freundin, Ehefrau, wie auch immer, Ehemann, eine größere Wohnung kaufen willst, wunderbar, hast du ein bisschen Kapital aus dem Verkauf der kleineren Wohnung, dann kauft ihr euch halt zu zweit eine 60 Quadratmeter Wohnung, wohnt ein paar Jahre da drin, und dann werden irgendwann aus den 60 Quadratmetern 80 Quadratmeter, 90 Quadratmeter, 100 Quadratmeter. Das ist in vielen Ländern gelebte Praxis. In Großbritannien gibt es ja sogar den Begriff der Property Ladder, also der Immobilienleiter. Du gehst von klein nach groß. Das würde ich mir für Deutschland wünschen.
Das ist auch ein wunderschönes Schlusswort zum heutigen Podcast, Felix. Das ist ein toller Wunsch. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, welcher Makler, der jetzt zuhört, das nicht unterstützen würde. Vielen Dank, dass du deine und die Immowelt, Immonet Story mit den Immokaiser Podcast-Hörern geteilt hast. Und ja, zum Abschluss ist immer die Frage, welchen Gast könntest du dir denn vorstellen, mal in diesem Podcast zu hören? Wen kannst du mir empfehlen? Wen soll ich ansprechen? Wo kannst du vielleicht auch ein Intro machen?
Ich fände es spannend, wenn du mal mit der Politik redest und die Politik mal fragst, was sie eigentlich tun möchte, damit mehr gebaut wird und wieder mehr Dynamik in den Markt kommt.
Hast du da einen Ansprechpartner? Clara Geifitz?
Klara Geiwitz kenne ich jetzt nicht persönlich, aber ich würde mich freuen, wenn Frau Geiwitz mal in deinen Podcast kommt.
Okay, also wenn jemand hier Kontakt aufmachen kann zu Klara Geiwitz, vielleicht frage ich mal den Dirk Wohltorf vom IVD.
Ja, der kennt die bestimmt.
Der kennt die bestimmt, ja. Sehr also, gut. Wunderbar. Alles klar, Felix, ganz, ganz herzlichen Dank und ja, viel Spaß mit deinen Kindern, viel Spaß beim Weiteraufbauen, Entwicklung von Immowelt, Immonet und bis ganz bald in Berlin beim
Bier.
Beim Bier und bei...
Ah, Deutscher Immobilienpreis, selbstverständlich.
Beim Deutschen Immobilienpreis, sehr gut. Ciao.
Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.